vor der Leber. Können wir gemeinsam die Verse heute drauf lesen?
Amen.
Galaterbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 17.
Amen. Ihr habt ja von meinem einstigen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie verwüstete. Und nach Fortschritten im Judentum viele Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf, da ich in viel höherem Maß ein Heiliger war für die Überlieferungen meiner Väter. Als er aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen predigte, besprach ich mich nicht mit Fleisch und Blut, ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging sogleich weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück.
Amen.
Kapitel 2, Verse 1 bis 4.
Dann 14 Jahre später reiste ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich ging aber gemäß einer Offenbarung hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, den Angesehenen aber gesondert, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen, obwohl er ein Grieche ist. Was aber die heimlich eingedrungenen falschen Brüder anlangt, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, auszukundschaften, damit sie uns in Sklaverei brächten.
Kapitel 3, Verse 11 bis 14.
Dass aber durch das Gesetz niemand gerechtfertigt wird vor Gott, ist offensichtlich, denn der Gerechte wird durch den Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer sie tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft aus dem Fluch des Gesetzes, indem er für uns ein Fluch wurde. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams unter die Nationen käme, in Jesus Christus, damit wir durch Glauben die Verheißung des Geistes empfangen.
Apostelgeschichte 2, Vers 42.
Dann vielleicht noch Galater 4, 19, wie jetzt eigentlich noch ein bisschen stehen. Galater 4, 19, im gleichen Buch noch Kapitel 4, 19. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtsschmerzen leide, bis das Christus in euch Gestalt gewinne.
Zwei.
Sie blieben aber beständig in der Lehre und der Gemeinschaft der Apostel, im Brotbrechen und im Gebet.
Amen. Amen. Sie blieben aber beständig. Amen.
Kapitel 20, die Verse 28 bis 30.
Acht auf euch selbst und auf die ganze Erde, unter welcher euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu weiden, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Ich weiß, dass nach meinem Rettern reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, welche die Erde nicht schonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her.
Amen. Vielleicht 31 noch.
Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen.
Amen. Und noch 32.
Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das fähig ist, euch aufzubauen und euch das Erbe zu geben unter allen, die geheiligt sind.
Ja, Jesus, wir loben dich. Danke, Herr, für dein Wort. Ja, ich habe heute Morgen die Überschrift gewählt, Gesetz oder Leben. Und als ich sie hinschrieb, musste ich gleich dran denken, wir haben schon oft darüber gesprochen, es gibt in der Bibel von dem ersten Buch an bis zum letzten Buch, geht es immer um Leben oder Tod. Es geht immer um den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse oder den Baum des Lebens. Ja, wenn du die Bibel anschaust, ganz am Anfang, du siehst dieses Bild, du siehst einen Garten und in diesem Garten gibt es 2 Bäume. Und jeder Baum steht für eine Art zu leben. Jeder Baum, von jedem Baum kannst du essen und jeder Baum bringt was hervor. Also wer davon isst, wie heißt es so schön, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, wer davon isst, der wird klug werden. Stimmt's? Lass es doch, wenn es langweilig ist, dann geht es schon von allein. Ein Grundproblem ist immer, die Langeweile wird es lösen. Bleib einfach, du musst nur warten. Sobald ihr emotionaler Tank gefüllt ist, hat sie Langeweile und dann sucht sie was anderes. Einfach warten. Lang genug wird es nicht gehen. Ja, Jesus, das ist so wichtig zu sehen. Es gibt diese 2 Wege. Ja. Es gibt den Weg des Lebens, der führt zum Leben. Und es gibt ein Buch, ein Baum, der heißt der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und du denkst, wenn der so heißt, dann bringt er was hervor? Klugheit, weil ist ja der Baum der Erkenntnis, also muss ja irgendwas dabei rauskommen, Erkenntnis, aber das Wort sagt, wer davon isst, der wird sterben. Das heißt, die Bibel zeigt uns immer, es gibt immer 2 Wege. Ein Weg führt zum Leben und ein Weg führt zum Tod. Und was wir heute anschauen, sind eigentlich beide Bäume, nur in einem bisschen anderen Licht. Weil der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse hat was mit Denken zu tun, mit Überlegung zu tun. Und dieser Baum steht auch in Verbindung mit dem Gesetz, interessanterweise. Aber wir haben ja gelesen, diese paar Verse hier, irgendwo haben wir es gelesen heute Morgen, in dem Galaterbrief, da heißt es, ich tue mal ganz kurz rein, Kapitel 3, Dass aber durch das Gesetz niemand gerechtfertigt wird vor Gott, ist offensichtlich. Ja. Durch das Gesetz wird niemand gerechtfertigt, der Gerechte wird durch den Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der sie tut, wird durch sie leben. Und jetzt kommt dieser Vers: Christus hat uns losgekauft aus dem Fluch des Gesetzes, indem er für uns ein Fluch wurde. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das Gesetz hat mit Fluch zu tun. Das Gesetz hat deswegen mit Fluch zu tun, weil es sagt dir, was du zu tun hast. Und wehe dem, du tust es nicht. Ja? Wenn du das Gesetz hältst, was passiert? Was bekommst du dann?
Tod.
Nein, wenn du es hältst. Halt es mal, was? Wirklich halten. Was bekommst du dann?
Leben.
Ja, Leben. Wer, wo das Gesetz hält, wird leben. Was ist das Problem dran?
Du kannst es nicht halten.
Was nennst du mir eine tolle Sache, die ich nicht erreichen kann? Ja? Also wenn du von hier aus dem Stand 100 Meter in die Luft hoppst, ohne irgendein Hilfsmittel, kriege ich 1 Million von irgendjemand. Bestimmt. Aber was nützt dir das? Weil du schaffst es nie. Und zu sagen, du musst das Gesetz halten, ist halt nun mal so, das ist nicht 100 Meter hochhopst, sondern was weiß ich, bis zum Mond. Schaffen wir nicht. Das heißt, es ist unmöglich. Und wenn was unmöglich ist, und auf der einen Seite sollen wir es tun und auf der anderen Seite können wir es nicht, dann ist es echt ein Fluch. Zu jemandem zu sagen, du musst was tun, was du nicht kannst, ist ein Fluch. Weil es ist von vornherein hoffnungslos. Ich möchte ein Bild malen. Nee, das ist gut. Passt.
Ich habe extra Kleine. Oder hat es sich so ergeben? Wenn man den alten Bund schaut oder den Weg ja, des Gesetzes, dann sehen wir haben hier einen Gott, der ist im Himmel. Und wir haben den Menschen, das ist der M, der ist auf der Erde. Und was gibt Gott ihm im Zeitalter des alten Bundes? Was bekommt er? Er bekommt ein Gesetz. Oder eine ganze Latte an Vorschriften. Und dann heißt es, tue es. Wie heißt er nochmal?
Sammy.
Sammy, ab jetzt redest du wie eine Katze. Machen wir das ab? Wenn du es tust, dann bekommst du einen ganz dicken Knochen und wirst in die Familie der Katzen aufgenommen. Okay? Habe ich schon mal gehört, so einen Katzenbundefall sogar machen. Aber das ist das Problem, wenn ich zu ihm sage, er muss jetzt eine Katze sein. Er muss jetzt leben wie eine Katze. Anders reden, anders sich verhalten. Was wird das Problem sein?
Er versteht dich nicht, was du von ihm willst.
Ja, nehmen wir an, er wird es verstehen. Der muss man an. Würde er es vollbringen? Nein, weil er hat nicht die richtige Natur. Und das ist das Problem im alten Bund. Du hast Gott und Gott gibt dem Menschen das Gesetz. Und sagt, halte es.
Das Gesetz ist gerecht und gut.
Und das Gesetz ist recht und gut, weil Gott ist gerecht und gut. Ja, wenn Gott dem Menschen ein Gesetz gibt, dann wird es ja nicht schlecht sein. Das Problem ist nur, er kann es nicht halten. Und deswegen hat Gott einen anderen Weg eingeschlagen. Ich muss nochmal kurz an hier vorbei, Sammy. Bleib liegen. Gott hat nämlich, das ist der alte Bund. Gott ist wieder im Himmel. Aber jetzt kommt's. Jetzt hat Gott was gemacht im alten Neuen Bund. Das war unglaublich. Der Mensch hat nämlich nicht mehr ein Gesetz bekommen, sondern er hat den Geist bekommen. Denkt beides mit Gehirn. Und dieser Geist ist auch nicht mehr außerhalb von ihm, sondern in ihm. Und interessanterweise, der Mensch ist nicht nur auf der Erde, sondern er ist auch im Himmel. Vorher im alten Bund ist Gott nur im Himmel. Im neuen Bund ist der Mensch auch im Himmel. Wisst ihr das?
Niedergesetzt im Himmel.
Ja, wir können den Vers lesen, sonst denkt er, ich bin da ganz gern. Aber es ist tatsächlich so, Gott hat den Menschen in den Himmel gesetzt, gebracht und umgekehrt, Gott ist in den Menschen gekommen.
Ja.
Im alten Bund ist Gott oben, weit weg und sagt uns, was wir zu tun haben. Und im neuen Bund kommt Gott zu uns auf die Erde, das haben wir am Freitag gelesen, gell? Und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Das heißt, Gott selber kommt zu uns und auf der anderen Seite kommen wir sogar zu Gott. Jetzt brauchen wir einen Vers, der das beweist. Oder? Sei, sonst glaubst du es nicht. Glaubst du es? Gell, das glaubst du nicht, das glaube ich. Das ist nicht glaubst. Guck, lesen wir einen Vers, der das beweist. Wo steht er? Epheser, Kapitel 2, Vers 6. Kannst du lesen. Nimm das Semi mit der Arme, sonst muss ich noch Miau lernen hier. Hab ich schon ganz niedergedrückt. Schlechte Botschaft für mich, ich müsste Katze werden. So, okay. Mal sehen, wie es klappt. Also, sei, komm. Kapitel Epheser, Kapitel 2, Vers 6. Genau. Zusammen auferweckt, wir sind zusammen mit Christus auferweckt und sind mit ihm zusammen in den Himmel niedergesetzt. Was für ein Unterschied, gell? Das heißt, der Mensch, Jesus Christus, ist im Himmel niedergesetzt. Und das Wort sagt, wir sind sogar in ihm niedergesetzt. Das heißt nicht nur, dass Gott uns auf die Erde kommt, sondern er bringt uns sogar zu sich. Das ist ein ganz anderes Verhältnis, ja. Gott ist nicht mehr nur allein im Himmel, sondern wir sind in Christus auch im Himmel. Wenn wir es jetzt auch noch nicht so sehen, fühlen, aber das Wort sagt, wir sind in Christus im Himmel niedergesetzt. Das ist was, was uns noch fremd ist. Aber es gibt einen Vers, nämlich, dass der Geist in uns ist, das ist nicht so fremd. Wie heißt es? Wir haben es eigentlich schon gelesen, ich will es nochmal wiederholen. Und jetzt Galater, haben wir schon gelesen, 4 Vers 19. Eigentlich kann man lesen, oder wir lesen zwei Verse, Galater 1 Vers 17 und dann Galater 4 Vers 19.
1 Vers 16.
1 Vers 16? Okay, dann 1 Vers 16. Also Galater 1 Vers 16 und Galater 4 Vers 19.
Seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen bringe, bespare ich mich nicht.
Das reicht schon. Wichtig ist der Anfang: Seinen Sohn in mir zu offenbaren. Und dann Vers Kapitel 4, Vers 19, nochmal das Gleiche.
Meine Kinder, um die ich abermals Geburtsschmerzen leide, bis das Christus in euch Gestalt gewinne.
Amen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Bis das Christus in euch Gestalt gewinne. Es ist ganz einfach und wir könnten noch viele Verse finden, wo zeigen, dass Christus in dir ist. Ja, wir können auch noch, nein, ist egal, es gibt zu viele Verse. Ihr könnt nachschauen. Ihr werdet feststellen, es ist nicht schwer festzustellen, dass Christus in uns ist. Das ist der neue Bund. Nicht mehr ein Gesetz außerhalb von mir, auf dem Tisch und ich lese jeden Tag und dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ich muss mich so wie Sammy anstrengen, jeden Tag eine Katze zu sein und zu miauen und mich zu verhalten wie eine Katze. Und es entspricht gar nicht meiner Natur. Das ist der alte Bund. Nein, der neue Bund zeigt, es ist hoffnungslos und deswegen hat Gott uns eine Lösung gebracht. Und diese Lösung ist der Herr selber. Diese Lösung ist der Herr als der Geist. Und er wohnt heute in uns. Deswegen, dass Christus jetzt aber in uns Gestalt gewinnen soll, heißt, er muss irgendwie zunehmen. Jetzt muss ich doch nochmal an die Tafel. Aber
ist unschick, wenn man direkt vor der Tafel sieht, da sieht man nichts, gell? Ist euch so verdreht.
Jetzt kommt das Bild vom Freitag. Wer am Freitag da war, weiß. Irgendwie, du weißt es. Ganz sichtbar, oder? Schau, ein ganz bekanntes Bild. Andi, wer ist das? Drei Kreise. Ja, okay, also, genau, war schön. Die drei Kreise, sind erstmal die. Genau. Und du hast recht, der eine ist der Geist, der ist nämlich ganz innen drin. Und dann haben wir die Seele, das ist eigentlich unsere Persönlichkeit, und wir haben unseren Leib, den wir so sehen. Das sind die drei Dinge. Und fantastisch, wunderbar, das Wort zeigt uns, dass Christus in uns hineingekommen ist. Wo ist er jetzt? Im Geist ist der Geist. Wir haben einen menschlichen Geist und in diesen Geist ist Gottes Geist hineingekommen. Jetzt haben wir zwei, den Gottesgeist und den menschlichen Geist. Und was wir am Freitag einfach auch angeschaut haben, die Seele, unsere Persönlichkeit, unser Ich, ist der Bereich, in dem wir normalerweise leben. Weißt du, wenn du Gott nicht kennenlernst, hast du kein Problem, du kannst leben, nämlich du hast ja eine Seele. In dieser Seele leben wir, wirken wir, handeln wir. Und wir sind es gewohnt, durch unsere Seele auch zu leben. Und jetzt kommt eines Tages dieser wunderbare Herr, dieser wunderbare Christus als der Geist in uns hinein. Aber im ersten Moment, scheinbar, ist noch gar nicht so viel da. Weil die Seele kann ja weiterleben. Sie kann weiter ohne den Geist leben. Sie kann alles getrennt von Christus machen. Und du merkst gar nicht, dass Christus in dir ist. Und der neue Bund möchte nun diesen Christus, der in unserem Geist ist, der will helfen, dass er herauskommt. Nämlich in die Seele rein. Dass er unsere Persönlichkeit, unser Ich mehr und mehr durchdringt. Und wir haben ja vorher das Bild gehabt, da sitzt Gott im Himmel und der Mensch sitzt auf dem Thron mit Gott. Wer regiert im Himmel? Wer regiert im Himmel? Gott. Wer regiert in uns? Wer regiert in uns?
Auch Gott.
Nein. Wer regiert? Wir regieren, oder? Oder? Sind wir nicht die Chefs? Also wenn der Herr nicht will, wenn du nicht willst, kann der Herr was tun.
Ja, dich.
Ich sag nicht, was sein soll. Ich weiß nicht wirklich, auf was ich hinaus will. Im Himmel haben wir keine, wie soll ich sagen, da können wir nicht diskutieren, weil Gott ist der regiert. Ja? Das Wort sagt, ihm ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn wir in Christus niedergesetzt sind, wir können da irgendwas bewirken, sagen Gott, wir sind da nicht eins. Gott ist der, der regiert. Er sitzt auf seinem Thron, ja, schau Offenbarung. Gott ist auf dem Thron und er regiert. Und die Ältesten fallen nieder. Aber in unserem Leben ist es so, dass Christus regieren will, aber wir müssen ihn lassen. Er zwingt sich uns nicht auf. Während im Himmel gibt es keine Diskussion. Oder? Stell dir vor, du gehst in den Himmel und diskutierst mit Gott. Ich bin nicht ganz eins mit der Meinung. Da gibt es nicht einmal Satan, der sich da was traut. Falsch? Weil Gott ist im Himmel und er regiert. Aber hier auf der Erde möchte er auch regieren. In uns. Aber ob er das kann, hängt davon ab, ob wir ihn lassen. Ja, wir müssen bereit sein. Wenn das Wort sagt, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, dann kann das auch heißen, dass er nicht Gestalt gewinnt. Paulus Wunsch war, er wollte, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Das heißt, Christus soll mehr und mehr vom Geist in die Seele hineinkommen. Weil, in unserer Seele hast du das Denken. Die Frage ist, denken wir, wie wir denken? Weil denkst du, wie der sei? Oder denkst du wie Gott? Wie kannst du wissen, wie Gott denkt? Wie kannst du das wissen? Du brauchst sein Wort. Du brauchst die Gemeinschaft. Du brauchst den Umgang. Wenn ich weiß, wenn ich wissen will, was der Andi denkt, wie mache ich das? Frage seine Frau, seine Denken der. Ich glaube, die kennen, oder? Zumindest teilweise. Aber noch besser ist, ich frage ihn. Hab viel Umgang mit ihm, mit der Zeit weiß ich, wie er denkt. Das ist ganz einfach. Ohne Umgang gibt es keine Klarheit. Das heißt, Paulus' Wunsch hier, warum er diesen Galaterbrief geschrieben hat, er sieht, wir brauchen Gemeinschaft mit Gott. Wir brauchen Umgang mit Christus. Wir brauchen mit Umgang mit diesem Christus, der in uns wohnt. Ja? Wir müssen Umgang pflegen, Beziehung pflegen, damit Christus in uns Gestalt gewinnen kann. Das ist sein Anziehen. Und das ist Gottes Anziehen im Neuen Bund. Der Vater gibt uns seinen Sohn, damit wir durch ihn leben. Das heißt aber, wir ergreifen ihn in allen Situationen. Das ist der Wunsch Gottes. Und jetzt komme ich, Gesetz oder Leben, meine Überschrift. Wie spät ist es? Ich muss mich beeilen, wie immer. Jetzt haben wir ein Problem, es gibt nämlich den Feind, der möchte uns nicht zum Baum des Lebens führen, es vom Baum des Lebens, wunderbar, sondern der sagt, es gibt doch auch einen anderen Baum, nämlich den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und da steht leider, in diesem Bereich steht auch das Gesetz. Das Gesetz benutzt der Feind. Das Gesetz hat zwar Gott gegeben, aber der Feind benutzt es, um uns von Gott wegzubringen. Ihr seht ja hier in dem Beispiel, Gott gibt den Christus und der Feind nimmt das Gesetz und bringt sie von Christus weg. Er sagt, wir hatten euch behext. Ist das von Gott, wenn man jemanden behext? O ihr unverständigen Galater, sagt er in Kapitel 3, Vers 1, denen doch Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist, wer hat euch behext? Wer hat euch verwirrt? Wer hat euch durcheinander gebracht? Wir sehen auf der einen Seite Gott, was er alles getan hat, und wir sehen auf der anderen Seite den Feind, der uns davon wegbringen will. Und jetzt versteht er auch, warum ich Apostelgeschichte 22 lesen ließ. Wir reden ja am Freitag von eigentlich die ganze Zeit über den Vers in Apostelgeschichte 2, Vers 24. Was mich da immer wieder, jedes Mal, wenn wir drüber reden, neu beeindruckt, habe ich was falsch gesagt?
42, ja. Nee, fast.
In dem 2,42 in dem Vers stehen Grundlagen, die wir nie verpassen dürfen in unserem Christenleben. Da heißt es nämlich, sie blieben aber beständig in der Lehre und der Gemeinschaft der Apostel, im Brotbrechen und im Gebet. Das sind Grunddinge, die wir brauchen und an denen wir festhalten müssen. Nur wenn wir diese vier Punkte haben, die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft und das Brotbrechen und das Gebet, dann können wir auch im Leben vorangehen. Das sind so Basics, sagt man heutzutage. Der Feind will uns davon immer wegbringen. Er will uns immer statt das Wort, wir haben heute Morgen ja zum Beispiel über das Wort geredet, gell? Das Wort ist die Wahrheit. Und der Herr sagt, ihr werdet meine Worte erkennen und die Worte werden euch frei machen. Weißt du, ohne das Wort, wie willst du frei wert sein? Ohne das Wort, wie willst du klar sein? Ohne das Wort, wie willst du Gott kennenlernen? Wir brauchen das Wort. Was macht der Feind? Er versucht uns, das Wort wegzunehmen und uns was anderes zu geben. Die Gemeinschaft. Haben wir darüber gesprochen, die Gemeinschaft der Apostel, haben wir gesehen, ist die Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn. Denn im 1. Johannesbrief, er sagt, die Gemeinschaft, wir wollen mit euch Gemeinschaft haben, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Das heißt, die Gemeinschaft der Apostel ist immer mit dem Vater und mit dem Sohn. Ohne diese Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn ist es keine Gemeinschaft. Weißt du, wenn wir den Vater und den Sohn nicht dabei haben, dann ist es reden, treffen, diskutieren, nenn es wie du es willst.
Lehre, Geschwätz,
aber es ist nicht Gemeinschaft. Ja, wir brauchen die Gemeinschaft, die mit dem Vater und mit dem Sohn ist. Weißt du, man nimmt immer schön gerne den Vers, wo zwei versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das ist dann, wenn wir ihn mit reinnehmen. Das ist nicht automatisch. Der Herr zwar will, aber wir müssen ihn reinlassen. Und Dann haben wir, okay, ich wollte nicht weiter, ich will nur über die zwei Punkte reden, kurz. Was macht der Feind? In Kapitel 20 heißt es, ich weiß, sagt er hier, die Verse beschäftigen mich schon seit Monaten, da sagt er, ich weiß, dass nach meinem Weggang reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, welche die Herde nicht schonen. Das ist Vers 29. Wenn er sagt, es kommen Wölfe rein, dann in der Bibel, ein Wolf, da gehört ein Hund auch dazu, leider, aber das ist nur in der Bibel so, ist ein Wolf ein unreines Tier. Ja, das heißt, er gehört nicht zur Herde. Wie werden denn Gläubige in der Bibel beschrieben? Zum Beispiel als Schafe. Ja? Also die Herde, die Schafe, der Herr ist der gute Hirte mit den Schafen, der Wolf ist der, der die Schafe frisst. Das heißt, es werden Wölfe hereinkommen und diese Wölfe, sagt er hier auch in Galater, schau mal, in Galater, da spricht er auch von den Wölfen, ich weiß nicht, ob wir es gelesen heute Morgen, irgendwo habe ich es gelesen, nämlich, dass da Leute reinkommen, die praktisch ihre Lehren bringen, Kapitel 2, Vers 4, Galater Kapitel 2, Vers 4. Was aber die heimlich eingedrungenen falschen Brüder anlangt, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus hatten, auszukundschaften, damit sie uns in Sklaverei brächten. Paulus warnt vor diesen. Er sagt, nach meinem Abscheiden werden die kommen. Der hat sie ja schon in Galatien hat er sie schon erlebt. Da kommen dann Menschen, die haben tolle Ideen. Sie haben nicht mal Christus, weißt? Die sind ja gar nicht gerettet. Das sind Juden, die kennen sich gut aus mit dem alten Bund und die wollen ihnen jetzt erzählen, geh zurück zum Gesetz. Und wenn du nicht Bescheid weißt, wenn du das Wort nicht kennst, wenn du die Gemeinschaft mit dem Vater nicht pflegst, weißt du, diese Grunddinge, dann kannst du dich sehr schnell überreden lassen. Bei alledem müssen wir immer sehen, das, was sie uns in 2. Kapitel 2, Vers 42 gezeigt haben, diese Dinge müssen passen. Es muss immer das Wort da sein. Und es muss immer die Gemeinschaft mit dem Vater da sein. Und wir brauchen das Gebet und wir brauchen sogar das Brotbrechen. Diese vier Dinge dürfen wir nie vernachlässigen. Und der Feind wird immer anfangen, irgendwas davon zu verändern. Ja? Diese falschen Brüder, was bringen sie? Sie bringen eine Lehre, die nicht der Lehre der Apostel entspricht. Die Apostel lehren, Christus ist gestorben, auferstanden, lobt den Herrn, er lebt in uns. Was lehren die falschen Propheten? Ja, ist alles wunderbar, aber du musst nicht mehr beschneiden. Also ohne Beschneidung gibt es keine Errettung. Logisch, oder? Ich kann dir viele Verse im Alten Testament zeigen, das muss man. Beschneidung muss sein. Joachim, tut mir leid. Du wärst gerettet, fast, aber Beschneidung fehlt noch. Genau. Als ich jung im Glauben war, habe ich sowas erlebt, das war keine Beschneidung. Das weiß ich noch gut, ich habe es wahrscheinlich schon 10-mal erzählt, ihr habt es vielleicht noch nicht gehört. Ihr Armen, der kriegt es auch noch oft erzählt. Weißt du, dann liegst du dann im Bett, Krankenhaus, durfte mein Bett nicht verlassen, egal warum. Und irgendjemand hat mitbekommen, der liest in der Bibel. Und dann kam einer und hat gemeint, ja, glaubst du an Herr Jesus, hast dich gerettet? Ja, hast den Geist empfangen? Ich, ja. Ja, hat der Prophet, besser gesagt, ein Apostel, auf die Hände aufgelegt? Nein. Ja, dann hast du den Geist ja gar nicht. Da war schon aus, verstehst du? Da kam schon die Irrlehre. Der Irrlehrer stand an der Tür. Damals war ich ja noch so galant, da habe ich mir es ja noch angehört, habe mir auch noch Gedanken gemacht. Heute würde ich sagen, mach die Tür wieder zu und zwar von außen. Weil er hat gleich eine Lehre gebracht, die nicht der Lehre der Apostel war. Hast du schon mal gelesen, dass man nur dann gerettet wird, wenn dir ein Apostel die Hände auflegt? Er hat es behauptet. Und jetzt war das Problem. Jetzt habe ich Gemeinschaft gesucht. Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn. Hab das Wort gelesen. Wunderbar, war guter Anreiz. Dann habe ich gelesen, gelesen, gelesen. Und dann gab es auch ein gewisser innerer Kampf. Das heißt, ich habe auch gebetet. Brotbrechen war in dem Moment nicht so drin, weil ich im Krankenhaus kann. Aber am Ende war ich so klar wie nie in meinem Leben zuvor. Ich wusste, ich habe den Geist. Und diesen komischen Apostel, den er da mir vorgemalt hat, den habe ich nicht gebraucht. Weil das Wort war klar. Der Geist war klar. Alles war klar. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Das war halt für mich sehr hart, weil es gerade am Anfang meines Glaubenslebens war. Aber es zeigt, wir brauchen das Wort. Wir brauchen die Gemeinschaft. Damit Christus in uns Gestalt gewinnen kann. Und das ist auch etwas, was Paulus hier so am Herzen liegt. Er möchte, dass den Galatern Christus sichtbar wird, dass Christus in ihnen lebt. Und was will der Feind? Er will genau das Gegenteil. Er will das Gesetz aufrichten, gute Traditionen erhalten. Er will sie ablenken von dem Ziel, das Gott der Vater hat. Wenn du heute fragst, was hat Gott der Vater für ein Ziel, dann sage ich, er will Christus in uns vergrößern. Ja, der Vater will Christus sehen. Was stellt ihn zufrieden? Manchmal diskutiert man in der letzten Zeit, was stellt ihn der Vater zufrieden? Das ist ganz einfach, Christus. Nur sein Sohn stellt ihn zufrieden. Und wenn er in uns Gestalt gewinnt, was für ein herrliches Bild. Gott der Vater sieht überall seinen Sohn. Wenn wir in der Versammlung sind und Christus kommt zum Ausdruck, Gott der Vater sieht seinen Sohn. Wenn wir im Alltag ihn leben, Gott der Vater sieht seinen Sohn. Das möchte er. Dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Und das ist verbunden mit Leben. Und der Feind, da bin ich fertig, hat immer nur ein einziges Ziel, genau das zu verhindern. Und es wird nie zum Leben führen, sondern immer zum Tod. Und ob es das Gesetz ist oder was anderes, es gibt so viele Dinge, aber im Endeffekt sind sie eben immer in Konkurrenz zu Gottes Vorsatz, nämlich Christus in uns zu offenbaren.